Falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, wir haben dank euch den 4. Platz beim Ö3 Podcast Award 2026 gemacht. Und zwar sind wir das aus über 1300 österreichischen Podcasts geworden. Und das ist wirklich so arg. Wir haben uns richtig, richtig fest darüber gefreut. Und eben wie gesagt, das haben wir nur euch zu verdanken, weil ihr so fleißig für uns gewotet habt und Erklär mir die Welt immer unterstützt. Die Verleihung selber war auch richtig cool. Wir waren da im ORF-Zentrum am Königlberg und haben uns mit vielen anderen PodcasterInnen austauschen können. Und ja, ich würde sagen, nächstes Jahr machen wir wieder mit. Und auch wenn es diese Woche keine neuen UnterstützerInnen gibt, will ich mich bei allen bedanken, die Erklär mir die Welt schon länger unterstützen. Wenn ihr unser Projekt super findet und unsere Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das unter erklärmir.at/support machen. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge.
Diese Folge wird präsentiert vom FLIP. Der erste Financial Life Park in Wien, kurz FLIP, bietet interaktive Touren für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren. Hier dreht sich alles um den verantwortungsvollen Umgang mit Geld. Die FLIP-Tour richtet sich in erster Linie an Schulklassen. Für alle Klassen, die nicht nach Wien kommen können, besucht FLIP2Go, ein Doppeldeckerbus als mobile Version des FLIP, Schulen in ganz Österreich. Das gesamte Angebot ist kostenfrei. Alle Infos zu zusätzlichem Unterrichtsmaterial und der Flip auf financiallifepark.at. Der Link ist auch in der Podcast-Beschreibung. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Network Marketing oder Multilevel Marketing oder Direktvertrieb oder Pyramidenspiele oder alles davon, je nachdem, wie man es nennt und das, was das ist, was das heißt, was das bedeutet, das erklärt uns Claudia Groß. Hallo.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Danke, Claudia, dass du dir die Zeit nimmst. Kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
Ja, ich bin Dr. Claudia Groß. Ich forsche seit vielen Jahren an der Uni hier in Nijmegen, Nimwegen in den Niederlanden und auch in Utrecht bei der Thiers School for Business and Society zum Thema Multilevel Marketing, Direktvertrieb.
Mhm. Claudia, Multilevel Marketing. Ich denke daran, irgendjemand will mal eine Versicherung verkaufen, ein Nahrungsergänzungsmittel oder vielleicht nicht nur oder irgendein Küchengerät, kommt vielleicht zu mir nach Hause und will mir vielleicht nicht nur das verkaufen, sondern sagt auch, hey, ich habe auch noch eine coole Business Opportunity für dich. Möchtest du nicht auch das verkaufen und Geld verdienen?
Genau, das ist es, ja. Also der klassische Direktvertrieb, das wäre echt der Verkauf von den Produkten oder auch von einer Dienstleistung. Das kann eine Versicherung sein, Versicherungsbereich, sagt man dann Strukturvertrieb. Aber was eben dieses Multilevel-Marketing oder Network-Marketing kennzeichnet, ist, dass es eigentlich nicht nur darum geht, dass man verkauft, nee, sondern darum, dass man andere anwirbt, die wieder andere anwerben und wieder andere anwerben. Und das große Ziel ist, dass man ein passives Einkommen erreicht. Das heißt, ich habe eine große Gruppe aufgebaut und die arbeiten für mich. Und das klingt natürlich toll. Mhm.
Klingt toll. Also ich frage ein paar Freunde, die fragen wieder ein paar Freunde, von denen fragen auch ein paar Freunde. Und ich kriege einen Prozentsatz aller Umsätze und dann am Ende des Tages werde ich reich und muss eigentlich kaum mehr arbeiten. Das ist ein bisschen, wenn man es überspitzt und runterbrechen möchte, das Versprechen, das dann in der Realität oft nicht eingehalten wird.
Genau, das ist das große Versprechen. Natürlich wird auch versprochen, dass man eben flexibel von zu Hause aus arbeiten kann oder eben leichten Nebenverdienst erwerben kann. Das sind natürlich auch noch Versprechen, dass es ganz einfach ist, dass jeder einsteigen darf. Aber bei vielen Unternehmen ist doch der große Wunsch, finanziell unabhängig zu werden, indem man ein paar Jahre knallt und danach geht es von selbst finanziell.
Mhm. Ja, ich denke jetzt gerade an einen Jugendfreund von mir, der hat mir mal erzählt, der hebt bei einer Person nicht mehr ab, weil er will immer Versicherung verkaufen. So kann man sich seine Freunde auch von sich fernhalten. Und ich denke auch an Social Media, wo es sehr viel Werbung gibt, sehr viele Menschen, die erzählen, einerseits, was sie da Tolles erlebt haben, aber auch das Gegenteil gibt's auch. Gehen wir einen Schritt zurück. So, gibt es das immer schon, diese Modelle? Hat das jetzt stark zugenommen oder seit wann spricht man von so Systemen?
Ja, also der Direktvertrieb, dass Produkte verkauft werden ohne Zwischenhändler, also ohne Einkaufsladen, sagen wir mal, ohne Supermarkt und so weiter, das gibt schon sehr, sehr lange. Dass es richtig so Multilevel-Marketing ist, dass ich auch mitverdiene, wenn ich andere anwerbe und die dann was kaufen oder verkaufen, das gibt es seit den 40er Jahren. Richtig zugenommen hat es sicherlich mit Covid und das liegt nicht zuletzt eben an den sozialen Medien.
Mhm. Weil man da sehr einfach viele Leute erreicht.
Genau, weil es ist eben einfach von den Zahlen her so, dass wenn ich mitverdienen will an anderen, dann brauche ich halt relativ viele andere. Ja, das ist wie in einem Großunternehmen. Der Chef oben, der verdient halt mehr als der unten, weil der hat halt viele unter sich. Ja? Mhm. Beim MLM brauche ich auch viele unter mir. Und wenn ich jetzt persönlich zu meiner Nachbarin gehe und sage, hey du, ich habe hier was Tolles und da werde ich ganz reich mit, dann kann die Nachbarin sagen, klingt toll, ich guck mal, ob das in einem Jahr geschehen ist. Na, steht dann da ein größeres Auto vor der Tür, ist die Urlaubsreise nicht mehr auf dem Campingplatz, sondern eben wirklich, was weiß ich, auf die Kanarischen Inseln oder eine Kreuzfahrt und so weiter. Das ist alles, da ist sehr viel soziale Kontrolle, wenn das persönlich stattfinden muss. In den sozialen Medien habe ich zwei Vorteile. Ich kann viele Leute gleichzeitig anschreiben, die ich gar nicht gut kennen muss. Ich muss da auch nicht persönlich vorbeigehen. Also das ist ja sehr zeitintensiv, jemanden persönlich anzusprechen. Und das andere Tolle ist, ich kann ja Bilder schicken oder Videos. Ja, und das macht natürlich viel her. Man sagt ja, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Ja. Kannst du mal ein paar Beispiele für prominente Firmen geben oder welche Produkte werden da typischerweise vertrieben?
Es gibt wirklich alle Arten von Produkten. Also Nahrungsergänzungsmittel, Vima war sehr bekannt, das ist inzwischen dicht. Herbalife gibt schon länger auf dem Markt, Life Plus, das wären alles so Nahrungsergänzungsmittel. Dann denk an Kosmetik, Mary Kay Cosmetics, Avon ist ein Klassiker. Amway hat auch Kosmetik. Amway ist ein Unternehmen, das es auch schon sehr lange gibt und sehr viele verschiedene Produkte hat. Ja, es gibt aber auch Versicherungen, DVAG, ja, wäre hier ein Beispiel. Das haben alle eigentlich das gleiche System. Ich kann einerseits verdienen, indem ich verkaufe, aber wenn ich andere anwerbe, die einkaufen oder verkaufen, ja, da verdiene ich dann an den anderen mit.
Ist das per se problematisch? Weil diese Firmen existieren ja alle oder viele von denen existieren schon länger. Wenn verboten wäre, was die machen, dann würde es ja nicht geben. Und prinzipiell kann man sagen, ja, die einen machen einen Shop, wo man reingehen muss und andere schaffen sich quasi wie Foodora oder Uber, die bringen mir das Essen an die Tür mit Selbstständigen und andere Unternehmen bringen mir die Nahrungsergänzungsmittel oder Versicherungen an die Tür, auch mit Selbstständigen. Ja, kannst du uns das bisschen einordnen?
Also es gibt schon Unterschiede zwischen den Unternehmen. Ja, also ich könnte ja sagen, wenn die Produkte gut sind und der Kunde oder die Kundin da Spaß dran hat, warum nicht? Ja. Jetzt kann es aber sein, dass die Produkte zum Beispiel total teuer sind. Wir wissen bei Nahrungsergänzungsmitteln, dass die meisten Leute wollen sich gesund ernähren. Ist ja ein großer Trend und eben auch wichtig für uns. Und ja, die meisten wissen da jetzt so richtig wenig drüber. Und wenn jetzt mir aber das jemand empfiehlt, den ich kenne und dem ich vertraue oder der vielleicht viele Follower hat auf Social Media, dann denke ich, ja, der oder die weiß es. Ja, und dafür bin ich aber auch bereit, viel mehr zu zahlen. Ja, das kann also sein, dass so ein bestimmter Saft, der kommt dann aus irgendeiner exotischen Frucht, da kostet dann die Flasche mehr als 30 Euro. Ja, während da vielleicht vor allem Vitamin C drin ist und das kann ich viel günstiger in der Drogerie erhalten. Ja, und da wird schon so ein bisschen problematisch, dass vor allem, wenn es im Freundeskreis ist, ich ja eigentlich, dass meine Privatbeziehungen sind. Das heißt, wenn mir jemand was empfiehlt, dann bin ich einerseits froh, weil ich denke, ja, ich kann der Person vertrauen. Aber andererseits ist das Produkt vielleicht ganz teuer. Vielleicht will ich nicht an meinem Geburtstag darüber sprechen, dass das Unternehmen X ganz super toll ist. Und wenn das dann alles nicht funktioniert, ja, dann kann das natürlich auch der Freundschaft schaden.
Meine Intuition rein aus dem Bauch heraus wäre dann auch noch, erstens, wenn man was empfiehlt. Da möchte ich auch gerne wissen, ob die Person daran verdient. Wenn sie daran verdient, dann tue ich schon mal -90%. Und das zweite Bauchgefühl ist, wenn ein Produkt per se sehr gut ist, besser als andere, und auch einen guten Preis hat, also Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, dann brauche ich eigentlich keine Armee an Menschen, die mir dieses Produkt verkauft, weil dann wird es ja eh in den Läden oder online auch gekauft, wenn es so gut ist.
Ja, das ja. sind zwei ganz tolle Punkte. Ja, also das erste ist, oft wird dann von den Unternehmen gesagt, ja, das ist Empfehlungsmarketing oder Affiliate-Marketing, das klingt alles so freundlich. Wenn du begeistert bist von deiner Gesichtscreme, dann erzählst du das auch doch auch deiner Freundin, ja, oder die Schuhe, die gut sitzen und so weiter. Das stimmt schon, nur verdiene ich da nicht dran, ja, oder ich verdiene, vielleicht kriege ich mal einen Gutschein, ja. Und das ist doch bei MLM oder Network Marketing anders. Da geht es ja darum, wirklich Leute anzuwerben und an denen kontinuierlich zu verdienen. Ja, das ist also schon eine andere Größennummer. Und das andere ist es mit den Produkten. Also die MLM-Unternehmen sagen halt, wir sind super günstig, weil wir den ganzen Zwischenhandel weglassen. Und das klingt ja erstmal logisch, ne? Weil jetzt ein Produzent, der produziert, sagen wir mal, irgendwo im Ausland, dann muss das da produziert werden, das muss gelagert werden, das muss hierher gebracht werden, dann kommt das in den Supermarkt, dann muss es auch über die Supermärkte verteilt werden, das muss in die Fächer eingefüllt werden und. Ja? Dann gibt es den Verkäufer, die Kassiererin. Das kostet alles Geld. Und MLM sagt dann, das haben wir alles nicht. Und da sage ich halt, na, das ist ein bisschen eine Mogelpackung, weil dafür habt ihr eben so ganz viele Ebenen, der es gegründet hat und dann die ersten, die angefangen haben und dann die anderen, die angeworben haben und nochmal, ja, und die verdienen ja auch alle mit dran. Also es gibt bei MLM sehr viele Zwischenebenen und die machen die Produkte nicht unbedingt günstiger.
Mhm. Klar, ich würde mir gerne mal anschauen, so gibt es ja viele Wege, wie man da in Kontakt kommt, aber als Person, die dann als, ne, bei der manchmal Berater, Beraterin, aber im Prinzip als Verkäufer oder Anwerberin von neuen Menschen in diese Systeme, wie kommen die Menschen denn typischerweise da in Kontakt mit diesen Strukturen? Und was sind das für Menschen, die da quasi ihre Chancen wittern?
Ja, das sind wirklich Menschen aus allen Bevölkerungsschichten. Also früher, und damit meine ich echt vor 15 Jahren, ja, war es wirklich sehr stark, sagen wir mal, der Versicherungsbereich, der war für Männer und die Frauen eben Haushaltswaren. Ja, denk mal zum Beispiel an Tupper oder eben an Kosmetik. Ja, und das waren vor allem bei Frauen, doch vor allem Mütter mit kleinen Kindern, also wer jetzt auf dem Arbeitsmarkt schlechte Chancen hat. Inzwischen gibt's aber wirklich MLM-Unternehmen für alles. Also egal, ob das das Fitness-Abo ist oder das Sexspielzeug oder die Kerzen, die um das Haus zu verschönern. Also es gibt wirklich alle Sorten und auch alle Bevölkerungsschichten machen mit. Natürlich macht nicht jeder gleich mit. Ja, wer macht gerne mit? Leute, die unzufrieden sind. Ja, ich kann natürlich als Mutter mit kleinen Kindern unzufrieden sein, dass ich eben auf dem normalen ersten Arbeitsmarkt weniger Chancen habe. Dann ist es attraktiv. Ich kann als junger Mensch unzufrieden sein, dass ich die Schule langweilig finde oder dass ich nicht so enden will wie meine Eltern. Dann erscheint MLM attraktiv. Ich kann vielleicht nicht die geeignete Ausbildung haben, die ich gern hätte, oder tue mich schwer, dann erscheint MLM attraktiv. Also einerseits sage ich, ja, es gibt beinahe niemanden, der nicht mitmachen kann, aber gleichzeitig ist natürlich schon so, dass die, die finanziell schlechter gestellt sind oder auf dem Arbeitsmarkt mehr Schwierigkeiten haben in ihrer Lebenssituation, die sind natürlich mehr geneigt, mal was Neues auszuprobieren.
Es gibt ja ganz viele verschiedene Anbieter, wie du schon gesagt hast, aber spielen wir mal durch, wie das so sagen wir mal, typischerweise läuft. Ein Bekannter von mir kontaktiert mich, setzt sich zusammen mit mir, erzählt mir mal, ob da gibt es aber Produkte, aber eigentlich noch interessanter ist, dass man auch einsteigen kann. Das boomt, immer mehr Leute, wenn du jetzt dabei bist, hast echt gute Chancen, kannst dich selbstständig machen, flexibel arbeiten. Genau, und ich mache es selber auch. Also ich würde da sagt er ja nichts, was ich nicht selber mache. Ich stehe voll dahinter. Und ich helfe dir dann auch dabei und du holst noch mehr Leute und gemeinsam verdienen wir dann was dran. Ist ja eigentlich auch sozial nett quasi. Mhm. Und dann sage ich so, ja, klingt gut. Wie läuft so eine Onboarding-Phase ab oder wie funktioniert das?
Ja, also die erste Phase ist etwas weniger transparent, als du dargestellt hast. Die ist eher so, dass ich sage, hey, ich will mal wieder Kaffee trinken mit dir. Ich brauche mal zum Beispiel einen Tipp von dir. Ja, ich habe hier was Neues und dann sage ich dir, du, also ich bin ja nicht so zufrieden mit meinem Studium oder mit der Ausbildung oder mit den Kindern, ist gerade schwierig daheim, aber jetzt habe ich Life Plus kennengelernt oder Mary Kay oder Avon oder Tupper oder wen dann auch und die haben was ganz Tolles, da kann ich nämlich jetzt mein eigenes Geschäft haben. Oder vielleicht sage ich noch nicht mal den Namen, ja, und ich sage einfach nur, ich habe was Tolles, komm doch mal mit zu einem Meeting, ja, und dann versuche ich auch in dem Gespräch anzubohren, womit der andere unzufrieden ist, ja, also zum Beispiel, dass Mütter anwerben oder dass junge Leute anwerben, also das ist quasi die Stärke dieser Marketingstrategie, dass man in seinen eigenen Kreisen Leute anwirbt und nicht nur sagt, was das Unternehmen Tolles kann, sondern dass man vor allem sagt, ja, hast nicht auch das Problem, Studium langweilig oder schwierig wieder einzusteigen. Hier ist was, was helfen kann. Ja, also ich kreiere Hoffnung. Und erst im Laufe der Zeit wird oft deutlich, was eigentlich das Unternehmen, wie das heißt, was für Produkte es hat. Also ich versuche eigentlich Neugier zu wecken.
Mhm. Und wenn die Neugier geweckt ist, wird man dann typischerweise quasi mitgenommen zu einer Versammlung oder geht das heutzutage meistens online? Wie funktioniert das?
Genau, das ist eine Versammlung, die kann oft, ist oft vor Ort, weil da ist dann einfach die Connection stärker, ne? Oder kleine Gruppe, es kann eine kleine Gruppe oder eine große Gruppe sein, wo das mal gezeigt wird, wie toll das ist und dass da so ein Familiengefühl ist, so ein Family-Feeling. Also eine Sache, die man MLM immer zuschreibt und die ich wirklich sehr oft beobachte, ist dieses Love-Bombing, also es mit Liebe überschüttet werden. Hey, toll, dass du da bist. Das ist ja super. Ja, und dann lernt man sich kennen und dann gibt's was zu essen und dann gibt's Smalltalk und alle sind voll nett zu einem. Ja? Und das ist, da geht's ja gar nicht so sehr um die rationalen Zahlen. Und dann wird erstmal hier ein Gefühl kreiert von, hey, hier fühle ich mich wohl. Hier hört mir jemand zu. Und dann auch das Gefühl, hier werde ich gesehen. Ja, wenn ich zum Beispiel erzähle, dass ich Schwierigkeiten habe im Studium, ja, kenne ich. Ja, aber wir treffen uns hier jeden Montag, Mittwoch und Freitag und wir quatschen miteinander und lachen miteinander, wird das Leben leichter. Ja, und so wird eben eine Bindung aufgebaut.
Wie lange dauert das typischerweise, bis die Leute dann sagen, ich bin dabei? Geht das sehr schnell? Man ist beim Meeting, man ist euphorisiert, denkt sich, wo kann ich unterschreiben?
Ja, genau. Das ist oft der Versuch, dass es einfach sehr schnell geht. Und das ist auch wirklich gut erforscht, warum. Die Idee ist, es ist wichtig, dass Leute nicht nach kritischen Informationen suchen. Dass sie genau nicht denken, okay, oh, das ist ein Geschäft. Ich gucke mir mal den Umsatz des Unternehmens an, ich gucke mal an, wie lange es das schon gibt, ich gucke mal an, wie die Produkte beurteilt sind, ich gucke mal an, was die Verdienstaussichten, was da objektiv steht, ja, vielleicht gibt es ja irgendeine Stelle oder eine Informationsquelle, alles das soll genau nicht geschehen. Ne? Es soll eigentlich nicht so ein Geschäft sein, sondern es soll mehr das Gefühl sein, hey, super Gruppe, leichter Einstieg, hier werde ich gesehen, hier habe ich Chancen, ich mache einfach mal mit.
Okay, ich bin euphorisiert. Ich war dort, endlich mal wieder ein paar coole Leute kennengelernt. Freue mich auch, wenn ich die wiedersehe in der Zukunft. Ja. Selbstständigkeit, Job ist alles kompliziert. Ich habe das Gefühl, da gibt es schon eine Struktur, wo ich reingehen kann. Und zack, Unterschrift. Und jetzt will ich irgendein Pulver verkaufen oder bestimmte Art von Kosmetik. Wie sind die nächsten Schritte dann?
Der nächste Schritt ist, bist ja dann selbstständig, dass du natürlich erstmal selber die Produkte kennenlernst. Ne? Also wenn das eine Finanzdienstleistung ist, dann kriegst du erstmal eine Analyse deiner finanziellen Situation. Und naja, da tun sich wahrscheinlich irgendwelche Lücken auf, wo du vielleicht auch mal selber Geld anlegen kannst oder noch eine Versicherung oder für die Rente vorsorgst. Wenn es um Kosmetik geht, ja, dann probierst du die Produkte natürlich erstmal selbst aus, weil du bist ja das Aushängeschild deines Unternehmens. Das heißt, du kaufst erstmal ein. Parallel machst du aber auch eine Liste von Leuten, die du ansprechen kannst. Weil in dem Moment, wo du andere ansprichst und verkaufst oder anwirbst, fängst du ja an zu verdienen. Also berühmt-berüchtigt sind wirklich die Aufforderungen, schreib mal alle Namen auf von allen Leuten, die du irgendwie kennst. Denk an echt 200 Leute. Friseur, Sportschule, frühere Lehrerin, frühere Klassenkameradin. Guck nach Social-Media-Kontakten. Also alles, was geht.
Und wenn ich diese Liste habe, also die wenigsten Leute fangen dann einfach an, die Kosmetikprodukte einfach nur zu verkaufen, sondern jetzt immer oder meistens auch ein starkes Ziel, dass man nicht nur Produkte verkauft, sondern dass man Leute ins System bringt, die auch wieder Leute anwerben.
Da gibt es schon Unterschiede zwischen den Unternehmen. Ja, die einen sind viel mehr aufs Anwerben fokussiert, die anderen sind mehr auf den Produktverkauf fokussiert. Ja, also genau. Ja, der Vorteil ist, wenn ich jemand anwerbe, zum Beispiel bei Nahrungsergänzungsmittel, wenn ich jemand anwerbe mit der Idee, dass der oder die auch verkauft und anwirbt, dann kriegt die Person das billiger und dann habe ich einen treuen Abnehmer. Ja, und dann, wenn ich die sogenannte Upline bin, also ich habe angeworben, dann verdiene ich da zum Beispiel immer 10% mit oder 15%. Und wenn die Person wieder anwirbt, dann verdiene ich da zum Beispiel immer noch 5% mit. Ja, also das Anwerben kann auch eine Art und Weise sein, dass Verkauf stattfindet, nicht direkt von mir zu der Angeworbenen, die darf das schon direkt bei der Firma bestellen, das ist viel einfacher, aber dadurch, dass sie eben in meiner Gruppe ist, in der sogenannten Downline, ja, verdiene ich eben mit. Also Rekrutieren und Produktverkauf und Produktbegeisterung, die sind hier auf eine Art und Weise miteinander ja verknüpft, die es ja so beim Supermarkt natürlich nicht gibt.
Ich habe in der Recherche, wie ich mich bisher eingelesen habe, auch von Thermomix gelesen. Das ist ein Produkt, wo ich also ich benutze es nicht, aber sehr viele Menschen, die ich kenne, nutzen und lieben es. Und manchmal auch das Gefühl, wenn man mit ihnen spricht, da rede ich über mein nächstes Umfeld, als würde man jetzt auch mit Sektenmitgliedern reden, so begeistert sind die, wollen mir aber nichts verkaufen, das ist schon mal gut. Und habe auch gelesen, dass Thermomix eigentlich eher ein harmloseres oder gutes Beispiel ist, weil da geht es eher um den Verkauf von einem Produkt, was viele Leute überzeugt und weniger darum, dass du jetzt noch 10 Leute an Bord holst, die auch verkaufen und dann wieder 10 und wieder 10 und wieder 10.
Genau, das würde ich bestätigen, weil der Thermomix ist natürlich auch kein Verbrauchsprodukt. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Leute es gibt, die mehrere Thermomixe besitzen, aber es ist auch ein Produkt, wenn ich dann eins gekauft habe, dann hört es auch auf. Ja, insofern ist dieses Multilevel-Marketing für Nahrungsergänzungsmittel viel praktischer, weil wenn ich dich jetzt anwerbe und dich überzeugt, dass du für 80 Monate im Monat einkaufen musst und ich krieg da jedes Mal 15% davon und du machst es 3 Jahre lang, ja, da habe ich doch ganz gut verdient und du verbrauchst es ja auch jeden Monat. Und dann wirbst du ein paar an. Na, das wäre doch was.
Du hast mal so eine Übersicht geschickt mit ganz vielen Antworten auf Fragen, Forschungsergebnisse. Und da war auch spannend dabei, so diese Starter-Kits, die man kauft. Also wenn es jetzt um Kosmetik geht oder Nahrungsergänzungsmittel, dass man das mal selber kauft und das ausprobiert. Ja. Und du hast auch davon geschrieben mit deiner Kollegin, dass auch öfter versucht wird, so Kauf auf Lager. Also kauf da gleich mal selber Produkte, die du dann wieder weiter verkaufst und wo du vielleicht noch gar keine Abnehmer hast. Also ich habe jetzt meine Liste mit, sagen wir, 200 Namen und meine Friseurin, mein Sportlehrer und Freunde, Familie und kaufe mal so ein Starter-Kit. Und wie geht es dann weiter?
Genau, aber das, ja, da kann schon beim Starter-Kit anfangen, dass ich vielleicht eigentlich recht viel einkaufe, was ich gar nicht so jetzt direkt loswerden kann. Und da wundert man sich, ja, warum machen Leute das? Da haben die Unternehmen ganz viele Gründe dafür. Und das Erste ist, dass du ja selber das Aushängeschild bist für das Produkt. Ja, also du musst es ausprobieren. Und dann gibt es eben bei Nahrungsergänzungsmittel, da gibt es was, das ist gut für den Darm und dann gibt es noch was, das ist gut für die Haut. Und dann ist noch was für die Knochen und die Fingernägel und was weiß ich, für die Haare. Na, da haben wir schon ein paar Produkte zusammen. Das ist auch schon mal Grund eins, weil ich bin ja keine Expertin für Nahrungsergänzungsmittel, indem ich jetzt da sowas unterschrieben habe. Also ist die Idee, ich werde selber Expertin oder Experte, indem ich es ausprobiere. Das Zweite ist, dass oft Angebote gibt, wenn ich gleich gut einsteige und groß träume, ja, big, think big, ja, dass ich dann eben auch Geld sparen kann, weil ich krieg's günstiger. Ne? Wenn ich eben eine kleine Packung kaufe, dann habe ich eben 35% Rabatt auf den Verkaufspreis. Aber kaufe ich die große Packung, habe ich 50% Rabatt. Das heißt, wenn ich es verkaufe, da verdiene ich ja viel mehr. Ja, also das ist schon ein richtiger Punkt mit den Startup-Packs, dass es da schon losgeht. Ja, also diese Idee, ja, wird immer gesagt, wenn du fliegen willst wie ein Adler, dann musst du natürlich auch einsteigen wie ein Adler. Ein Ladengeschäft würde ja, die Einrichtung würde ja schon, was weiß ich, 200.000 Euro kosten. Dann ist ja so ein Startpaket von 5.000 Euro von Nahrungsergänzungsmitteln, ist ja gar nichts. Ja? Greif zu.
So, dann habe ich zu Hause einen Haufen Produkte stehen.
Ja.
Und fang dann an, wenn man es nett formuliert, meine Freunde, Bekannten zu kontaktieren, wenn man es ehrlicherweise formuliert, die eher zu nerven. Und geh mal wieder auf einen Kaffee mit denen, triff sie, besuch sie vielleicht in ihrem Laden. Und versuch denen, quasi meine Begeisterung, und jetzt bin ich da eingestiegen, und also quasi meine Begeisterung auf die zu übertragen.
Ja, genau, so funktioniert es, ja. Und wenn ich jetzt schon viel mehr Geld ausgegeben habe, dann ist natürlich auch das Commitment größer. Ja, das heißt in der Wissenschaft Escalation of Commitment. Ja, das heißt, je mehr ich investiere, desto mehr sind Menschen auch geneigt zu denken, also, ich werde schon wieder rausholen. Ja, jetzt habe ich eben all diese Produkte hier stehen. Jetzt werde ich nicht am nächsten Tag gleich aufgeben, weil dann bin ich ja das Geld los oder habe eben Nahrungsergänzungsmittel für die nächsten 10 Jahre. Ja, was will ich denn damit? Ja, die laufen ja noch ab. Ja, also so versuche ich eben die Begeisterung zu übertragen. Und wichtig ist mir noch, die Begeisterung ist das eine, aber das andere ist eben immer diese Idee, dass ich suchen muss bei dem anderen, was will der eigentlich? The big why, das große Warum heißt das. Ja, dass es nicht nur darum geht zu sagen, hier ist was Tolles. Nee. Was wolltest du schon immer sein oder werden? Und warum hast du das nicht erreicht? Und dann zu sagen, hier habe ich mit diesem Unternehmen, diesem System eine Möglichkeit, wie du das erreichen kannst, was du wirklich sein wolltest, als du 18 warst oder als du jünger warst und noch Träume hattest vor den Kindern. Zum Beispiel, ja, und dass das so eine ganz große Motivationskraft kreiert, sodass Leute auch eben weniger Scham oder Zweifel haben, ihre Freunde ja auch mal zu nerven oder auf der Familienfeier über Nahrungsergänzungsmittel zu sprechen oder über Versicherungen.
Diese Folge wird präsentiert vom Flip. Der erste Financial Life Park in Wien, kurz Flip, bietet interaktive Touren für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren. Hier dreht sich alles um den verantwortungsvollen Umgang mit Geld. Die Flip-Tour richtet sich in erster Linie an Schulklassen. Für alle Klassen, die nicht nach Wien kommen können, besucht Flip2Go, ein Doppeldeckerbus als mobile Version des Flip, Schulen in ganz Österreich. Das gesamte Angebot ist kostenfrei. Alle Infos zu zusätzlichem Unterrichtsmaterial und der Flip auf financiallifepark.at. Der Link ist auch in der Podcast-Beschreibung. Du kennst da ganz viele Beispiele, beschäftigst dich damit schon sehr lange. Wenn ich jetzt wieder auf meinen Bauch höre und ein typisches Beispiel denke ich dran, also wie viele Leute kennen tatsächlich 200 Menschen, die muss man schon mal ein gutes soziales Umfeld haben, dann kontaktiere ich viele davon, die meisten haben vielleicht keinen Bock oder laufen davon, wenn ich anfange, von irgendeiner Versicherung zu reden. Wenn es gut geht, habe ich vielleicht 10, 20 Leute, das ist schon sehr viel, die ich überzeuge. Und ist dann auch wieder die Frage, wie viele Leute kennen die ich nicht auch kenne.
Ja.
Also habe so das Gefühl, wenn ich ein paar Leute überzeuge und die dann, also das läuft sich relativ schnell leer oder ist dann irgendwann vorbei. Ist das so eine typische Erfahrung von Menschen, die das probieren?
Ja, Absolut, ja. Und das ist vielleicht auch der große Trost an Freunde und Familienangehörige, die das bei einem Freund sehen oder bei einem Familienmitglied und sich Sorgen machen, dass da, was weiß ich, der Neffe, der kommt da total begeistert an. Der sagt hier, nächstes Jahr fahre ich in Maserati, ja, das Studium hänge ich an den Nagel. Dass in einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr das wahrscheinlich vorbei ist. Also das ist wirklich eine strukturelle Erfahrung, weil anders als bei einem Ladengeschäft muss ich ja selbst für die Kunden und Kundinnen sorgen oder für die möglichen neuen Mitglieder. Und wenn ich jetzt meinen warmen Markt, also die, die ich kenne, abgegrast habe, dann kann ich vielleicht auf Social Media, kann ich das noch erweitern. Ja, man ist ja dann in verschiedenen Gruppen drin, da kann ich das noch posten, da habe ich vielleicht noch Chancen. Aber wenn ich jetzt eben keine große Followership habe und nicht berühmt bin, ja, dann hört es eben sehr schnell auf. Das ist wirklich die Erfahrung. Und das ist eben auch genau der Grund, warum die meisten Leute eigentlich mehr Geld investieren oder Geld verlieren, als Geld verdienen. Am Anfang wird die Begeisterung kreiert. Es wird gesagt, ja, das ist jetzt dein Business, dein Geschäft, steigt groß ein. Die Summe 3.000 Euro ist nichts im Vergleich zu einem Ladengeschäft oder einer anderen Selbstständigkeit. Aber das dann wirklich aktiv zu verkaufen, ja, das ist halt viel schwieriger. Und wenn du sagst, du kannst 10 begeistern, da hast du schon relativ viele. Ja, vielleicht hast du ein paar Verwandte, die kaufen dir Produkte ab, die wollen dir helfen. Aber es ist schon schwer, jemanden zu finden, der eben wirklich dann lang dabei bleibt.
In eurem Bericht habt ihr geschrieben, die Hälfte aller Personen hört nach 6 Monaten wieder auf.
Genau, das sind echt so Erfahrungswerte auch aus Gerichtsurteilen. Es ist ja so, dass diese Unternehmen sehr intransparent sind. Also eigentlich weiß man wenig, aber ab und zu gibt es eben Gerichtsverfahren und dann müssen die auch die internen Unterlagen preisgeben. Und da kann man das dann eben lesen. Ja, und da kann man das sehen. Ja. Aber auch einfach durch Interviews ist das wirklich eine Erfahrung und das ist auch logisch. Ja, weil man fängt an beim warmen Markt. Und der kalte Markt sind alle die, die ich nicht kenne. Da ist es halt viel schwieriger. Außer ich bin schon Influencer. Da kann ich natürlich besser verdienen. Oder ich habe zum Beispiel einen Partner oder Partnerin, die Ärztin ist. Ja? Oder ich habe eine Ausbildung im Gesundheitsbereich. Dann bin ich natürlich glaubhafter als ein Hausmeister, der die Nahrungsergänzungsmittel bringt. Ja? Ja, oder ich bin Sportler, ich arbeite in der Sportschule oder ich bin in der engen Kirchengemeinde. Auch das sind Orte, wo ja die sozialen Netze stark sind, wo das einerseits vielleicht weniger vorkommt, aber andererseits vielleicht ich auch viele gute Kontakte habe, die ich dafür nutzen kann.
Und da auch wieder mein Gefühl, ein seriöser Arzt oder Mensch in einem Gesundheitsberuf wird man nichts verkaufen wollen.
Ja, das ist...
Oder wird zumindest den Interessenkonflikt offenlegen.
Ja, in Zentraleuropa ist es auch unser Verständnis, dass wenn ich jetzt zum Arzt gehe, dann möchte ich bitte eine unabhängige Beratung. Und deswegen ist es total wichtig, dass dieser Arzt und diese Ärztin nicht provisionsbasiert bezahlt wird. Ja, und es gibt ja immer mal wieder einen Skandal, dass eben Ärzte Geld kriegen dafür, dass sie zum Beispiel ein bestimmtes Medikament vorschreiben. Ja, die Antibabypille. Ja, dass der Vertreter halt lang vorbeigekommen ist und gesagt hat, hier, wenn du die häufiger vorschreibst, dann darfst du und deine Familie dürfen die Karibik. Und das ist nicht richtig. Ja, deswegen Ärzte, die praktizieren, werden das kaum machen. Aber es kann ja zum Beispiel der Partner oder die Partnerin sein, der Ärztin. Oder man hat eben früher praktiziert und jetzt nicht mehr. Oder man ist in einem anderen Pflege-Gesundheitsberuf. Was ich sagen will, ist, dass im MLM wird immer gesagt, ja, jeder hat die gleichen Chancen. Das stimmt nicht. Ja, das ist ungefähr so, wie jeder hat die gleichen Chancen, den 100-Meter-Lauf zu gewinnen. Es gibt halt manche, die haben bessere Startvoraussetzungen. Das ist schon ganz deutlich.
Und per se ist es ja in so einem System, wo ich, je mehr Geld ich verdiene, desto mehr Leute ich anwerbe. Also die Logik dieses Systems bedingt ja auch schon, dass es einige, also wenn man es aufzeichnet, ist es einfach ein Pyramidensystem. Die Pyramide gibt es ein paar Leute, die oben sind und per Definition die meisten sind unten, verlieren Geld. Also es kann quasi nicht jeder.
Es kann ja nicht jeder oben sein, ja. Und da kommt aus der Industrie, aus den Teilnehmern, die sagen dann, ja, aber das ist ja in normalen Unternehmen auch so. Und da sage ich, genau. Der Unterschied ist aber, im normalen Unternehmen wird jetzt nicht dem Fließbandarbeiter bei einem Autounternehmen, VW, Audi, wird nicht gesagt, wenn du eifrig Audis kaufst und hier extra Überstunden arbeitest, dann wirst du CEO. Jetzt kann ich sagen, ja, das kapitalistische System ist unfair. Es ist unfair, dass der Fabrikarbeiter nicht der CEO werden kann. Darüber kann man gerne diskutieren. Aber es wird nicht gelogen gegenüber dem, der unten ist. Aber in LLM wird eben gesagt, jeder kann oben sein. Das funktioniert nicht, weil ich brauche ja die anderen. Also angenommen, ich werbe 10 Leute an und die sind ein Jahr dabei. Das ist schon sehr, 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 sehr gut. Ja, und ich will, ich kriege 10% oder 15% von dem, was die umsetzen, ja, und dann wieder 5% von dem, die anwerben, um da 10.000 im Monat brutto zu verdienen, muss die Gruppe ganz schön groß sein. Da kann ja nicht jeder eine Gruppe haben. Ja? Es kann nicht jeder der Gruppenleiter sein von einer Gruppe. Die Logik funktioniert ja nicht. Ja, deswegen ist es einfach ein mathematisches Problem. Und MLM sagen dann, nein, das stimmt nicht, das Network-Marketing, wir sind alle auf einer Ebene, alle haben die gleichen Rechte, jemand, der später kommt, kann höher aussteigen. Ja, in der Theorie schon, aber in der Praxis geschieht es selten. Und zum anderen, es ist halt dann ein Einzelner, der oben ist und der verdient mit an den vielen anderen.
Jetzt ist auch ausgerechnet in eurem Bericht, der Stand, um ein Mindestniveau im Leben decken zu können, braucht man schon 500 Leute, also Verkäufer, die man anwirbt. Und wenn man dann noch einrechnet, also es hören ja die meisten nach 6 Monaten, die Hälfte nach sechs Monaten schon wieder aufgehört. Also eigentlich braucht man 1500 bis 2000 Leute, die für einen verkaufen, damit man überhaupt so davon leben kann.
Ja.
Was ja schon, wenn man das mal sacken lässt, das Dorf, aus dem ich komme, hat 2000 Einwohner. Also das ist ja fast für einen Normalverbraucher unmöglich zu schaffen oder zu stemmen.
Genau, ja, das ist einfach so. Also es ist jetzt wirklich so eine grobe Schätzung, Unternehmen sind unterschiedlich im Provisionsanteil. Aber was bei allen gleich ist, ist, ich brauche viele Leute unter mir. Viele hören wieder auf. Ich muss doppelt so viel in meiner Gruppe, müssen doppelt so viele angeworben werden, wie die jetzt präsent sind, um überhaupt den Bestand zu halten. Und nicht jeder kann oben sein. Deswegen, wenn ich 6 anwerbe, die wieder 6 anwerben und wieder 6, da bin ich nach 13 Runden schon, ist schon mehr als die Weltbevölkerung. Ja. Das heißt Sättigung, Saturation. Ja. Und das funktioniert eben mathematisch gar nicht. Bevor ich darauf näher eingehe, wollte ich noch einen Punkt sagen. Es wird oft gesagt, ja, ich kann ja gar nicht so viele Leute haben, die dann verkaufen. Ein großer Kritikpunkt ist, Leute verlieren Geld, indem dadurch, dass nämlich gar nicht viel verkauft wird an Leute, die nicht im System sind, sondern dass vor allem eingekauft wird. Also ich verdiene ja schon, wenn die unter mir einkaufen. Ob die das jemals verkaufen, jemals selber verbrauchen oder verschenken oder im Keller ruhen lassen oder vielleicht zurückschicken, was sehr selten geschieht, das interessiert mich nicht. Ich habe die Provision verdient. Ja? Also die Frage kommt ja, wie können denn Leute eigentlich so viel Geld verlieren? Dann kommt es durch zwei Sachen. Einmal, es wird viel zu viel eingekauft, was ich eigentlich nicht brauche und nicht verkaufen kann. Und das Zweite, um erfolgreich zu sein, tue ich so, als ob ich ganz erfolgreich wäre. Fake it till you make it. Und das ist teuer.
Ja, Claudia, das sind ja teilweise Riesenunternehmen, die haben zigtausende oder vielleicht auch hunderttausende Menschen, die da mitmachen. Das heißt, per Definition muss es ein Paar geben, dieser Pyramide, die oben sind, ja, und doch recht gut verdienen.
Ja. Ja.
Was weiß man denn über die Menschen? Waren die einfach quasi um die Glück gehabt? Die waren am Anfang da oder was sind das für Leute?
Meistens waren die am Anfang da. Ja, also auch hier ist so, dass die Transparenz der Unternehmen eben sehr niedrig ist, aber auch wenn es wieder ein Gerichtsurteil kommt, dann oder ein Gerichtsverfahren, dann kommen die Zahlen raus. Die waren in der Regel eben am Anfang da. Am Anfang da kann auch innerhalb eines Landes sein. Ja, also jetzt ist eben in einem Land und dann wird ein anderes Land erschlossen und dann ist eben die Person, die oben steht im neuen Land, ja, die hat eben mehr Chancen als der, der hinterher kommt. Natürlich kann es mal sein, dass einer, der später kommt, höher aufsteigt. Aber nur die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht sehr hoch. Deswegen nenne ich auch den 100-Meter-Lauf. Ne? Wenn ich eben früher loslaufe, dann bin ich auch meistens, habe ich einen Vorteil und bin halt schneller am Ziel, wie wenn ich später loslaufe. Ja. Was mir noch wichtig ist zu erklären, ist das mit der Sättigung. Weil dann sagen Leute, ja, aber Unternehmen, es gibt ja Unternehmen, die gibt es ja schon Jahrzehnte. Also anscheinend funktioniert da das System. Erstens, es sind eben recht wenige, für die das wirklich gut funktioniert. Und zweitens darf man nicht vergessen, dass Unternehmen neue Länder erschließen. Also die waren dann eben in den USA in den 60er Jahren, dann in Mexiko in den 70er Jahren, in Kanada in den 80er Jahren, in Europa in den 90er Jahren, in Osteuropa in den Nullerjahren. Und dann geht es eben weiter nach China, Indien, Afrika. Ja, also wenn die noch da sind, heißt es nicht, dass das System an sich funktioniert, sondern dass eben immer größerer Anteil der Weltbevölkerung damit einbezogen wird und eben die Masse liefert, die es versucht, und wenig schaffen es halt.
Mhm. Gerade wenn die Daten zeigen, dass so im Schnitt nach einem halben Jahr die Hälfte der Leute weg sind, das sind ja auch die Hälfte der Leute noch da nach 6 Monaten. Wie wird denn versucht, die Menschen bei der Stange zu halten? Ich kann mir vorstellen, am Anfang ist mal Euphorie, ich gehöre zu einer Gruppe dazu, ich kriege die Produkte, es ist spannend, ich treffe ein paar Leute auf einen Café, ist sogar noch nett, viel Sozialkontakt, vielleicht machen ein, zwei mit, irgendwie Euphorie, aber das geht ja nicht Monate so, sondern irgendwann ist vielleicht auch ein bisschen Frust und man macht den 70. Facebook-Post, den niemand sieht. wie wird denn versucht, die Leute bei der Stange und motiviert zu halten, damit die im System bleiben?
Also ganz grob gesagt 2 Strategien. Die erste ist Hoffnung. Ja, also man sagt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also dass man immer denkt, man weiß ja nie, ob nicht der Nächste, den man anspricht, derjenige ist, der einen eigentlich der Königsmacher, der einen reich macht, der unter allem ist, aber wirklich der Knaller ist, der charismatische Knaller, der ganz viele anwerbt und die dann kaufen und verkaufen und wieder anwerben und so weiter. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Und es wird auch erzählt auf der Bühne oder in Videos. Ja, ich war schon dabei aufzugeben, aber dann habe ich habe doch durchgehalten. Ja, in der dunkelsten Zeit meines Lebens habe ich doch durchgehalten und weitergemacht. Und dann hat es Bang gemacht und es hat funktioniert. Ja, und das andere ist eben Alternativlosigkeit. Und da will ich jetzt 2 Alternativformen davon nennen. Also einmal, wenn ich eben zum Beispiel nicht die Ausbildung habe für meinen Traumberuf und ich sehe auch nicht, wie ich die kriegen kann oder ist zu schwer oder ich bin nicht der Typ dafür, dann habe ich vielleicht so nicht die Alternativen. Ja, oder ich habe eben kleine Kinder und ist schwierig, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen oder eben meine Privatsituation zu verbinden. Dann ist eben MLM halt immer das Versprechen, hier geht's. Und die andere Form von Alternativlosigkeit ist für mich doch wirklich auch selbst kreierte Alternativlosigkeit. Was will ich damit sagen? Man fängt ganz begeistert an und nicht für nichts werden MLM ja oft als sektenmäßig beschrieben oder cult-like. Und das ist, dass Leute eben wirklich so motiviert und aufgeheizt werden, dass viele doch auch ihre Freunde, Familienangehörigen einfach nerven. Und zwar mit wirklich großspurigen Aussagen. Ja, das ist das Mittel, das die Welt verändert. Nächstes Jahr bin ich reich. In 2 Jahren ziehe ich aus. In 2 Jahren wohne ich in Dubai und so weiter. Und wenn man auf die Art und Weise seine Freunde und Familienangehörige verprellt hat, dann ist es auch wirklich schwierig, wieder zurückzukriechen.
Ich kann mir auch vorstellen, dann die Geschichten, die erzählt werden, ist so quasi schau mal in deinem Umfeld, die Leute, die gehen alle ins Büro, haben einen Job, den sie eigentlich gerne nicht hätten oder gehen in die Fabrik. Der Chef ist ein nicht so netter Mensch. Ja. Sie haben keine Freiheit. Sie werden so lange arbeiten, bis sie irgendwann krank sind und dann werden sie in Tod sterben. Und quasi willst du so sein wie die oder willst du dich nicht eigentlich von denen, willst du nicht anders sein, willst du nicht besser sein, erfolgreicher, schöner, beliebter.
Genau, und das ist die Hoffnung, absolut. Ja, die wird wirklich angeheizt, ja, und die wird auch angeheizt, um andere Sachen schlecht zu machen. Und da mache ich mir wirklich Sorgen, auch um junge Leute, weil ich habe neulich wieder mit jungen Leuten gesprochen, die waren bei einem Unternehmen, die Wasserfilter verkaufen. Und die haben beide ein Bachelorstudium abgeschlossen und haben aber sich 1,5, 2,5 Jahre probiert in diesem Unternehmen, haben viel Zeit und Geld investiert. Es hat nicht geklappt. Sie haben jetzt aufgehört und sind jetzt aber insgesamt eigentlich 3 Jahre älter als die anderen Berufseinsteiger. Haben eben nicht nach dem Studiumabschluss langweilig angefangen, sondern haben halt nur einen Job im Supermarkt. Ja, und haben gleichzeitig doch so ein Mindset mitgekriegt von der Idee her, dass es besser, toller, cooler kann. Und dass das normale Leben voll langweilig ist. Und dann aber 3 Jahre älter wieder zurückgehen und den Master machen oder 3 Jahre älter und jetzt für ein Praktikum anklopfen. Ja, das ist halt viel schwieriger. Und das ist für mich diese selbstkreierte oder durch das Unternehmen auch kreierte Alternativlosigkeit, dass eigentlich die Schwelle, um wieder zurückzukehren, natürlich viel höher ist, wenn ich jedem erzählt habe, ich werde reich, oder wenn ich ernsthaft geglaubt habe, dass ich werde in Dubai wohnen, ich werde einen Jet-Setter-Lifestyle haben, dann ist es echt schwer, für 14 Euro die Stunde zu arbeiten.
Und die zwei jungen Menschen, die du da getroffen hast, hast du da erfragt, wie viel Geld die verloren haben dabei?
Ja. Ja, 20.
Magst du das teilen?
20.000.
Wahnsinn.
Ja. Wahnsinn. Ja, einfach in Produkte, in die Hoffnung. Also wirklich verloren im Sinne von Produkte, die nicht verkauft sind. Wenn ich jetzt noch verlorene Arbeitszeit mitrechne, ja, also einfach die Anzahl der Stunden. Also angenommen, die hätten 1,5 Jahre lang eine normale Wochenarbeitszeit, 38 Stunden gehabt in einem Minimumjob oder so, dann wäre das ja noch viel mehr. Oder sie hätten eine Ausbildung gemacht, wo sie nichts verdient hätten, aber dafür die nächsten 40 Jahre eben ein besseres Gehalt erhalten. Dann ist es noch viel mehr. Ja, also da macht es mir eigentlich noch viel mehr Sorgen als jemand, der dann den Thermomix mag und den verkauft und da begeistert ist. Ja, dann denke ich, okay, muss nicht jeder haben, prima. Aber so das Leben umschreiben und die Freunde verprellen, mit der Familie vielleicht sogar brechen, ja, das ist also viel, viel heftig, sehr heftig ablaufen. Das muss nicht für jeden so sein, aber solche Geschichten gibt es wirklich.
Und das hast du auch beschrieben, im schlimmsten Fall verliert man zweimal sein soziales Umfeld. Einmal zu Beginn, wenn man alle Leute genervt hat, weil man ihnen was verkaufen möchte, oder weil die vielleicht noch versucht haben, dir auszureden, hey, wäre doch besser mit deinem Bachelor, dir jetzt einen normalen Job zu suchen.
Ja.
Und du dann aber irgendwie so mit Argumenten kommst, so die Leute sind neidisch, die
das sind Naysayer, Negativdenker, altbacken, 9-to-5, The Matrix, ja, also wirklich, so wird argumentiert und es wird eben sehr abgewertet, das normale Leben. Und gegründet wird das mit diesen ganz paar wenigen, die eben oben sind. Ja, also mit diesem vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichte.
Also im schlimmsten Fall verbrelle ich mal meinen Großteil meines sozialen Umfeldes, wenn ich da eine Weile drinnen bin. Dann finde ich wahrscheinlich viele Leute dort, die ähnlich ticken wie ich, die ähnliche Mission haben, verstehe mich gut mit denen. Und wenn ich dann irgendwann merke, nach 2 Jahren so, es kann es nicht weitergehen, von irgendwas muss ich leben, minus 20.000 ist, wer kann sich das leisten, so zu arbeiten, dann höre ich wieder auf.
Ja.
Und dann die Leute, die selber auch so tief drinstecken, wo die Propaganda noch funktioniert mit, wenn du jetzt aufhörst, war alles umsonst, beiß noch durch ein Jahr und dann geht die Kurve so. Also so funktioniert ja der Mensch. Wenn ich das glauben möchte, dann glaube ich das. Ja. Und wenn du dann brichst als mein Freund, dann möchte ich mit dir nichts mehr zu tun haben, weil du hältst mich auf meinem Weg nach oben. Und dann verliere ich zum zweiten Mal noch meine neu gewonnenen Freunde und stehe wieder vor dem Nix.
Ja. Genau, das haben mir auch diese jungen Leute erzählt. Also man wird fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Ja, wenn das Unternehmen wirklich aufbaut auf ganz hohen Träumen, aufs Rekrutieren, auf dieses passive Einkommen und also die Produkte eigentlich nur eine Scheinrolle spielen, ja, dann ist das wirklich sehr traurig. Und dann sind die ersten Freundschaften weg und die anderen Freundschaften weg. Und aus Sicht derer, die drin sind, ist es auch ganz wichtig, die Leute fallen zu lassen, weil es gibt, das heißt Toxic Positivity. Ja, es gibt so die Idee, ich muss positiv denken, um meinen Erfolg zu manifestieren. Und wenn ich mich mit Kritik beschäftige oder zweifle, dann untergrabe ich meine eigene Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu werden. Also ich darf gar nicht kritisch sein oder die Daten zu genau anschauen oder was weiß ich. Ich muss immer glauben. Und das ist das extrem Sektenmäßige in manchen dieser Unternehmen. Ja, das wirklich eigentlich, weil man könnte ja sagen, es ist ein Business. Ne? Also das Erste, was ich mache, ist eine Art Buchhaltung. Ich schreibe auf, wie viel investiere ich, wie viele Stunden investiere ich und dann gucke ich mal, wächst das Ganze. Und wie reagieren meine Freunde, mein Umfeld? Und dann rechne ich mal aus, ob sich das lohnt. Ja, aber so rational ist es leider gar nicht. Es wird viel mehr mit der Hoffnung gespielt und dem Gemeinschaftsgefühl intreten und dieser Idee, du musst glauben und weiter positiv denken, damit es klappt.
Und jetzt beschreibt sie auch in eurem Bericht, dass sich viele Unternehmen einfach machen. Also die weisen bestimmte Praktiken einfach offiziell auf ihrer Homepage aus, so wird das gemacht. Und dann gibt es ja dieses System an ganz vielen Selbstständigen, die nicht direkt zum Unternehmen gehören, die auch Workshops, Seminare machen, wo dann vielleicht mal jemand Dinge erzählt, die unseriös sind oder Versprechungen macht oder wo vielleicht auch mal was Illegales vorfällt, aber dann hat man es leicht, weil man ist ja, das Unternehmen hat es ja nie gemacht, sondern irgendwie quasi die tausenden Fußsoldaten, dass da mal schwarzes Schaf gibt, sagt ja nichts für das Unternehmen. Bei einem anderen Unternehmen hat auch mal jemand Untreue begangen und deshalb ist nicht das ganze Unternehmen gleich schlecht.
Genau, also das ist wirklich was, also ich beobachte ja die Branche seit Jahren, das ist wirklich was, was ich beobachte. Es gibt immer mal wieder einen Podcast, eine Doku, einen Bericht, eine Analyse, einen Gerichtsfall und dann wird dann, wenn der CEO oder eben der Chef was sagt, dann ist die Standardantwort, oh, das wussten wir nicht, das ist gegen unsere Richtlinien, das steht anders in unserem Code of Ethics. Ja, die Mitglieder haben alle unterschrieben, dass sie sich ordentlich verhalten. Es ist ein Einzelfall. Aber das stimmt eben nicht. Natürlich gibt es Einzelfälle, aber bestimmte Strukturen sind immer gleich. Und jetzt komme ich doch noch mal gerne auf diese Nahrungsergänzungsmittel zurück, warum ich die genauso wie Finanzprodukte besonders kritisch finde. Wenn ich also zum Arzt gehe, dann möchte ich eine unabhängige Beratung. Ja, also nicht provisionsbasiert. Nicht je mehr Medikamente der mir vorschreibt, desto reicher wird er oder sie. Das will ich ja genau nicht. Unabhängige Beratung genau für die Zeit. Okay. Wenn ich jetzt aber Nahrungsergänzungsmittel eben andere das bewerbe, ja, dann verdiene ich ja daran, dass der andere möglichst viel kauft. Für die Nägel und die Haut und die Haare und den Darm und so weiter. Das ist halt schon mal sehr zweifelhaft inhaltlich. Und dann wird ja auch noch die Freundschaft oder das Vertrauensverhältnis ausgenutzt. Auch nicht richtig. Und jetzt kommt es noch schlimmer, was ich auch nicht richtig finde, ist, dass natürlich in den Unternehmen ja keine Ausbildung gegeben wird zu den wirklichen Inhalten. Das heißt, wenn ich jetzt mitmache und was lerne über Nahrungsergänzungsmittel von dem Unternehmen, dann ist es ja eigentlich Marketing. Das ist einfach Werbung. Ich bin ja genau nicht unabhängig. Ich habe ja keine Qualifikation, um dich zum Beispiel wirklich zu beraten, wenn du sagst, ja, ich habe Darmprobleme, dann habe ich gelernt, nimm Produkt A, aber ich habe echt, ansonsten weiß ich ja gar nichts. Und je mehr ich dir andrehe, desto mehr verdiene ich ja und das Unternehmen. Und das ist natürlich ein Umfeld, wo alle Sorten Heilversprechen, die eigentlich auch illegal sind, gedeihen können.
Claudia, jetzt bist du keine Juristin, ich bin kein Jurist und jetzt hören uns aber viele Leute zu, die sich, glaube ich, fragen, so ein bisschen haben wir schon mitbekommen, Pyramidenspiele sind eigentlich verboten, würde man denken. Es klingt alles sehr unseriös, es gibt verschiedenste Anbieter, kann man nicht über den Kamm scheren, aber in Summe klingt das schon alles sehr, dass man sich fragt, eigentlich in einem entwickelten Demokratie, in einer entwickelten Ökonomie mit Rechtsstaat so, was ist genau die Lücke, in der diese Unternehmen so florieren können? Also, ja.
Genau, die Lücke ist wirklich in der Gesetzgebung und die Gesetzgebung, also diese European Directive, die ist mitformuliert von der Lobbygruppe aus den USA. Gibt es eine Doktorarbeit an der Uni Maastricht dazu. Ja, also das ist die Lücke. Das Gesetz selbst ist die Lücke. Ja, das ist ein Schweizer Käse, der hat total viele Löcher. Und jetzt nenne ich mal ein simples und sehr großes Loch, was es auch nicht in den USA gibt. Und das ist Folgendes. In unserem Rechtsverständnis, jetzt meine ich Zentraleuropa, bin ich als Verbraucher oder Verbraucherin geschützt, wenn ich was kaufe. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt was kaufe im Einzelhandel oder online und da wird gesagt, dass das Gerät funktioniert, dann muss das auch ungefähr das tun, was da steht. Ja, da bin ich geschützt. Wenn ich aber selbstständig bin und mich sage, ja, ich bin Businesspartner oder Distributor oder was weiß ich, Geschäftspartnerin, dann wird von mir erwartet, dass ich selber als Geschäftsfrau gucke, ist das alles sinnvoll? Also ich bin weniger geschützt als Geschäftsfrau oder Geschäftsperson als eben als Verbraucher. Was machen MLM-Unternehmen? Die verkaufen ja nicht nur an Endkunden, die werben ja, die lassen ja über ihre selbstständigen Mitglieder andere anwerben, die auch wieder selbstständig sind. Das heißt, dieses Schweizer Käse-Loch-Gesetz, um es jetzt mal ganz negativ zu sagen, hat als Lücke, dass in dem Gesetz steht, dass Verbraucher und Verbraucherinnen geschützt sind. Aber die Selbstständigen, die ja die Kerngruppe sind, also die Fußsoldaten und Soldatinnen, wie du gesagt hast, von den Unternehmen, die fallen da gar nicht mit drunter. Ein Staatsanwalt, der hat mir mal erzählt, ja, das ist dann eben so in einem Gespräch, dass er bei einem, also in so einem Gesetz, in einem Rechtsverfahren jetzt eben begründen muss und beweisen muss, dass diese Mitglieder, dass die ja gar nicht Geschäftspersonen sind. Und sein bestes Beispiel fand er, war eine 80-jährige Oma. Die hat sich einschreiben lassen, weil sie ihrem Enkel helfen wollte. Ja? Dass der eben richtig erfolgreich wird. Und er hat gesagt, das ist für ihn ein gutes Beispiel, um zu zeigen, ja, wenn wir jetzt so, wenn das Gesetz an Geschäftspersonen denkt, dann denken wir an den Einzelhändler zum Beispiel, ja, oder den Rechtsanwalt, den Zahnarzt. Aber im MLM ist es ja jeder wie du und ich. Also das war eins der Löcher der Gesetzgebung.
Natürlich praktisch, wenn man sich selber als Lobbyinggruppe die Gesetze schreiben kann.
Fantastisch. Eine sehr erfolgreiche Strategie in Anführungsstrichen.
Claudia, wenn man jetzt Menschen im eigenen Umfeld hat, wo man merkt, die fangen mit sowas an und sind vielleicht gerade in diesem Hype-Cycle drin, sind super euphorisiert, denen geht es vielleicht auch gerade viel besser, weil jetzt haben sie wieder Mission im Leben, Hoffnung. Hast du Tipps, wie man damit umgeht?
Ja, also mein Tipp ist wirklich freundlich Distanz halten und vor allem, wenn einem die Freundschaft und Beziehung wichtig ist, nicht zu viel dagegen argumentieren. Ja, auch, also wenn es einen richtig juckt unter den Fingernägeln, um zu sagen, hier Federal Trade Commission oder diese Studie oder diese Zahlen zeigen, das ist total eine Pyramide, das wird nie funktionieren, du verlierst nur Geld, verkneifst dir, würde ich sagen. Ja? Sei halt den Kontakt, macht was Schönes zusammen, sage, ich habe kein Interesse momentan, ich habe, sag immer, warum, sag immer was Positives, warum du jetzt gerade nicht mitmachen kannst. Mein Studium fragt alles von mir, nächstes Jahr sieht es anders aus. Oder ich bin jetzt so mit meinen Kindern beschäftigt, wenn es bei dir klappt, dann sprechen wir in einem Jahr nochmal drüber, ich habe jetzt mehr Lust, Skilaufen zu gehen oder ein Eis zu essen. Ja? Weil, warum sage ich das? Wenn ein Unternehmen so eine ganz starke Kultur hat, wird dir ja gesagt, dass alle, die nicht echt begeistert sind, die sind gegen dich. Und da wird empfohlen, einfach ja, eigentlich das Tischtuch zu zerschneiden. Das heißt, je mehr Menschen dagegen argumentieren, aus Besorgtheit, ja, wirklich aus der Motivation, die Person zu schützen, desto mehr kann die Person eigentlich genau mehr in die Enge getrieben werden und zu sagen, nee, ja, das war immer meine beste Freundin, aber ich muss mich von der trennen, weil die verhindert meinen Erfolg. Also informier dich selbst, aber erhoff nicht, dass du mit Zahlen wirklich rankommst. Wart, bis es bröckelt.
Und wie man sieht, dauert es dann oft eh nicht so lange. Erinnert mich auch an Tipps für den Umgang mit Verschwörungstheorien.
Ja.
Also ist schon total interessant, deine Theorie über die flache Erde, aber ich würde lieber über das Fußballspiel gestern reden oder gehen wir Eislaufen.
Ja. Genau. Nee, ist genau dasselbe wie bei Verschwörungstheorien. Ja, oder bei Leuten, die politisch extreme Ansichten haben und wo man echt jemanden, der radikalisiert. Argumente, also der Verstand, das hilft leider nicht. Ja, nicht in dieser Hype-Phase, in dieser Hochphase.
Liebe Claudia, vielen Dank für deine Zeit.
Gern geschehen, Andreas.
Da war so viel dabei, was ich gelernt habe. Das habe ich mir wieder in mein analoges Notizbuch mitgeschrieben. Ich mache das im offiziellen Ledernotizbuch von Erklär mir die Welt von unserem Partner Paper Republic. Paper Republic legt Wert auf faire Bedingungen und auf langlebige Materialien. So, was nehme ich mir mit? Erstens, die meisten Menschen verlieren Geld. Nach einem halben Jahr ist die Hälfte der Verkäufer oder Berater wieder weg. Meistens haben sie viel Geld für Starterpakete ausgegeben, kaum Umsatz gemacht und es bleibt ein fettes Minus. Im besten Fall verliert man nur ein bisschen Geld, im schlimmsten auch sein soziales Umfeld, das man monatelang nervte oder auch manipulierte. Zweitens, Network Marketing ist oft sektenähnlich. Viele dieser Unternehmen arbeiten mit Praktiken, die man sonst eher bei Sekten oder Kulten kennt. Dir werden extreme Versprechen gemacht, Menschen, die nicht dazugehören, werden abgewertet und kritische Fragen sind ein Zeichen, dass du die Heilsversprechen des Unternehmens nur noch nicht richtig verstanden hast. Drittens, warum sind diese Praktiken überhaupt legal? Die Gesetzgeber müssen hier dringend nachschärfen. Claudia sagt, dass sich die Lobbys dieser Unternehmen in Brüssel ihre eigenen Gesetzestexte schreiben. Das ist natürlich ein einziger Skandal. Oft verweisen die Firmen auch auf wenige schwarze Schafe oder selbstständige Berater, die vielleicht etwas getan haben, was nicht richtig ist. Sie selbst nehmen sich aus der Verantwortung.
Hallo. Ich bin Katharina, 40 Jahre alt und Mama eines wunderbaren 11-jährigen Buben. Ich darf als begeisterte Hörerin von Erklär mir die Welt heute das Outro für euch sprechen. Ich durfte in einer Welt aufwachsen, in der das Thema Krieg ganz weit weg war. Dafür bin ich sehr dankbar. Mein Sohn, der bekommt da schon mehr mit. Und was die Zukunft bringt, ja, das wissen wir wohl alle nicht. Deshalb möchte ich euch heute diese für mich sehr wertvolle Serie von Erklär mir die Welt empfehlen. Und zwar die fünfteilige Reihe über den Krieg. Konkret die Episoden 342 bis 348 mit Franz Stefan Ladi. Den Krieg selbst, den werden wir wohl nie so ganz verstehen. Diese Serie hilft jedoch aus meiner Sicht, ein wenig Klarheit zu schaffen. Danke dafür. Ich darf nun diejenigen Personen vorstellen, die Woche für Woche für solch wertvollen Content sorgen. Da wäre mal die wichtige Mitarbeit von Valentina Pfattner und Thomas Pelkmann. Die wie immer tadellose Audio- und Videoproduktion von Andreas Fischer von Sisi Grant und auch die transparente Vermarktung von Therese Iljasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke auch an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Ohne die gäbe es ihn nämlich nicht. Und danke an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mit möglich machen. Ohne die gäbe es ihn nämlich schon gar nicht. Hilf auch du mit bei unserer Mission, die Welt jede Woche ein wenig mehr zu verstehen. Und unterstütze das Projekt auf erklärmir.at/support. Bis zum nächsten Mal, eure Katharina.